Behandeln wir zum Schluss unseres Interviews nochmal die Globalpolitik. Sie stellen die These auf, dass der Westen, also die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika, den Kampf aufnehmen um die immer knapper werdenden Rohstoffe in der Nah- und Mittelostregion, also um Öl und Gas vor allen Dingen. Und natürlich alles, was dazugehört. Also nicht nur fördern, sondern auch die Pipelines müssen damit bedacht werden, weil der Rohstoff muss ja auch transportiert werden. Das ist erst einmal vor dem Hintergrund der Geschichte einleuchtend. Auf der anderen Seite könnte ich ja jetzt sagen, um vernünftig Öl und Gas ausbeuten und transportieren zu können, brauche ich eine einigermaßen stabile Region. Spätestens seit dem Einmarsch der USA in den Irak 2003 haben wir es aber, oder so sieht es aus unserer Sicht zumindest aus, mit einer Region zu tun, die mehr und mehr ins Chaos zu versinken scheint. Daher ja auch der Name Ihres Buches, der Titel Ihres Buches, Flächenbrand. Ist das einfach eine falsche Politik oder was passiert da?
Die Gaslieferungen und die Öllieferungen sind davon bisher nicht betroffen. Also sowohl in Kirkuk, im Nordirak wird weiter gefördert und über die Türkei abtransportiert in den Mittelmeerhafen Ceyhan für Europa, als auch im Süden des Iraks sind die Ölfelder absolut sicher und es wird ganz locker alles abtransportiert durch den persisch-arabischen Golf. Die Golfstaaten können weiter exportieren wie zuvor. Also die Kämpfe spielen sich woanders ab und wir dürfen auch nicht vergessen, dass zu dem, was die USA ja auch oder auch Europa exportieren gehört, eine gigantische Sicherheitsindustrie, das heißt diese ganzen privaten Sicherheitsfirmen, die da unterwegs sind und diese Ölfelder sichern. Also ich bin ja im Irak gewesen, im Südirak, da unten in Basra, und da kommen sie gar nicht ran, also an diese Ölfelder, die sind bestens abgesichert. Also ich glaube, dass diese Konfliktherde, diese Kriege also in bestimmten Regionen sich abspielen und dort auch gehalten werden. Und auch wenn zum Beispiel solche Luftschläge gemacht werden von den Amerikanern oder den Kanadiern oder den Briten oder wer immer daran involviert ist, bedeutet das ja auch, dass das in diesem Gebiet die militärische Auseinandersetzung stattfindet. Aber in anderen Gebieten ist das eben halt nicht der Fall. Und wir haben ja gerade im Nordirak gesehen, dass man versucht hat, diese Kämpfer von Kirkuk und von der Pipeline Kirkuk, Ceyhan, wegzudrängen in Richtung Syrien, sollen sie doch in Syrien irgendwie, also dass
die
man
Kämpfer
versucht...
Die Kämpfer des Islamischen Staates.
Genau, die Kämpfer des Islamischen Staates, man versucht also sie dort in Syrien sozusagen festzuhalten. Wenn der Kampf dort weitergeht, das ist eigentlich egal. Also das ist auch eine Einschätzung von syrischen Oppositionellen, die sagen, eigentlich ist der Welt unser Land egal und wir Menschen sind ihnen sowieso egal. Sie führen diesen Krieg einfach weiter auf unserem Rücken und machen aber weiter ihre Geschäfte.
Also mit anderen Worten, die Staaten fallen, wir haben immer mehr Failed States, aber die Geschäfte rollen weiter.
Und es ist, wenn ich das noch sagen darf, es ist nicht nur Öl und Gas, sondern es ist vor allen Dingen auch die Rüstungsindustrie, die unglaublich boomt. Also besonders seit dem Beginn dieser Luftangriffe auf Syrien und auf den Irak im August und September letzten Jahres hat zum Beispiel allein die Firma, die Cruise Missile Raketen herstellt, hat einen gigantischen Auftrag gekriegt. Also weil die Amerikaner haben am ersten Tag ihres Angriffes auf Syrien, haben die, wenn ich mich recht entsinne, 43 Cruise Missile abgeschossen. Und ein so ein Ding kostet, glaube ich, also eine bestimmte Summe, die ich jetzt nicht genau im Kopf habe, aber auf jeden Fall sichert das enorme Umsätze für die Rüstungsindustrie.
Krieg, ein einträgliches Geschäft. Sie beschreiben in Ihrem Buch einen Vorgang im Irak, über den ich mich als ideeller Gesamtimperialist nach meinem gewonnenen Krieg gegen Saddam Hussein sehr geärgert hätte. Also 80% der Aufträge für den Wiederaufbau des durch Sanktionen und Krieg zerstörten Landes seien an US-Firmen gegangen. Soweit ist also alles noch okay. Aber dann die Sache mit den Erdölförderlizenzen der unter Hussein verstaatlichen Erdölfelder, die hätten mich aber wirklich glatt aus der Fassung gebracht. Sie schreiben nämlich, 7 Felder fanden Abnehmer, darunter der britisch-niederländische Shell-Konzern, die infolgedessen gemeinsam mit dem malaysischen Petronas-Konzern in Mainun Öl fördern dürfen. ExxonMobil ersteigerte Vestkvirna 1, die russische Lukoil mit ihrem norwegischen Partner Statoil Hydro Vestkvirna 2. Die bei Mosul gelegenen Felder gingen an den angolanischen Konzern Sonangol. Der chinesische Konzern CNPC erhielt in Kooperation mit BP die Lizenz für Rumaila, dem größten Ölfeld im Südirak, die Förderung des Ölfeldes Halfaya. Teilt CNPC, also diese chinesische Firma, sich mit Petronas und dem französischen Konzern Total. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich nicht halb kaputt gelacht haben über meine Aussprache. Also wir haben da russische Firmen drunter, wir haben da chinesische Firmen drunter, wir haben da eine US-amerikanische Firma drunter, ExxonMobil. Wie konnte denn das passieren, nachdem er 2003 den Irak erobert hatte?
Das war sicherlich dem Einfluss auch des Irans in Bagdad geschuldet, dass also die damalige irakische Regierung sich einfach nicht in diesem Maße den Wünschen der Amerikaner untergeordnet hat. Es ist ja nur ein Teil, ein Bruchteil von Ölfeldern, die da versteigert worden sind. Es gibt ganz viele, die noch gar nicht erschlossen sind. Also da ist immer noch viel zu holen. Aber ich glaube, dass dieser Dämpfer, den die Amerikaner dann damals auch eingesteckt haben, möglicherweise sie auch zum Nachdenken gebracht hat. Andererseits ist es so, dass sie natürlich so viel Einfluss dort haben, auch durch Sicherheitsfirmen, ehemalige Militärs, die für die Sicherheit im Irak zuständig sind. Die US-Botschaft hat ja immer noch ein Personal von 20.000 in Bagdad, also das ist verschwindend wenig ziviles Personal. Vor allen Dingen sind das Sicherheitskräfte, die die US-amerikanischen Interessen im Irak schützen sollen. Und das sind natürlich auch strategische Basen, Militärbasen, die die Amerikaner gebaut oder ausgebaut haben, wo sie heute nach wie vor Personal haben und Einfluss haben. Und ich glaube, dass der Irak insgesamt einfach als strategische Basis für die USA weiter von Interesse ist, ob man nun dieses Öl jetzt direkt hat für sich erobern können oder nicht.
Ich habe wirklich Schwierigkeiten damit, das trotzdem nachzuvollziehen. 2009 standen ja noch viel mehr US-amerikanische Truppen im Irak, also als diese Erdölfelder da versteigert worden sind. Das konnte sich die Maliki-Regierung einfach so erlauben?
Also die Amerikaner haben sehr viel verloren im Irak. Die haben Soldaten verloren, die haben Material verloren, die haben eine riesige Wirtschaftskrise gehabt, die USA. Aus diesem Grund hat Obama ja auch diese Entscheidung getroffen, sozusagen keine Boots on the ground mehr zu haben, also keine Soldaten mehr irgendwohin zu bringen, sondern einen Konflikt sich regional entwickeln zu lassen und dann zu gucken, wie man sich darin engagiert oder wie man darin eben halt auch eigene Interessen verfolgen kann, aber nicht mehr durch die eigenen Truppen. Ich glaube, wir unterschätzen das auch. Also die USA ist natürlich nach wie vor die Weltmacht Nummer eins, vor allen Dingen militärisch, aber sie hat gleichzeitig unglaublich große Probleme gehabt in den letzten, nicht nur in den letzten 4 Jahren, sondern eigentlich die gesamte Amtszeit von Obama, also es sind jetzt glaube ich 6 Jahre, hat die USA eine gigantische Wirtschaftskrise durchlebt. Und das hat sich natürlich auch sichtbar gemacht in allen Außenbezirken, sage ich mal, wo die USA eigentlich versucht hat, eine andere, mehr Einfluss zu nehmen.
Also diese relative Schwäche, die Sie jetzt beschreiben, der USA, führt dazu, dass sich die Imperialisten zumindest vorerst die Bodenschätze teilen. Wie viel soll denn da eigentlich, sagen Sie erstmal, jetzt habe ich Sie unterbrochen, ist das richtig mit dem Teilen?
Jein, also ich glaube, die Amerikaner ja, teilen, aber sie geben ihren Einfluss natürlich nicht auf.
Mhm. Aber die Bodenschätze werden jetzt sozusagen untereinander aufgeteilt, wie es aussieht?
Im Augenblick ist es ja so, dass der Ölpreis im Keller ist. Seit der Islamische Staat in Mosul einmarschiert ist, ist der Ölpreis also von etwas über 100 Dollar auf etwas unter 40 Dollar gefallen. Das heißt, dass eigentlich der Profit, den das Öl einst abgeworfen hat, unglaublich runtergegangen ist. Also selbst der Irak hat heute, eines der reichsten Länder aufgrund seiner Ölvorkommen, hat heute finanzielle Schwierigkeiten.
Das muss ja nicht so bleiben, aber jedenfalls stellen wir fest, zwischen den verschiedenen, selbst russische und chinesische Firmen sind daran beteiligt. Das wäre jetzt nochmal eine Frage. Was bleibt denn für die irakische Bevölkerung bei dieser schönen Aufteilung?
Naja, für die Iraker bleibt schon lange nichts mehr übrig. Das ist eben das Problem dieser Regierung, auch in Bagdad, dass sie viel zu wenig tut, um diese ganzen Folgen der vorangegangenen Kriege zu beseitigen, eine Politik zu betreiben, die alle gleichmäßig einbezieht. Worüber ja auch kaum gesprochen wird, ist, dass Land und Leute richtig gehend verseucht sind, krank sind aufgrund der Kriege und aufgrund der Munition, die dort eingesetzt worden ist. Also der Irak bräuchte was ganz anderes als einen neuen Krieg, wie wir ihn gerade jetzt erleben, oder irgendwelche Versteigerungen von Ölfeldern. Der Irak bräuchte einen richtig massiven Wiederaufbau. Und davon ist das Land weit entfernt. Also was wir im Süden des Iraks an Armut gesehen haben, neben unglaublichem Reichtum, ja, aber die Mehrheit der Bevölkerung lebt in Zuständen ohne fließend Wasser, ohne ordentliche hygienische Versorgung. Viele Kinder gehen nicht zur Schule. Also das ist schlimmer als, oder sagen wir mal, das ist ein Entwicklungsland wie in Afrika, und das ist eigentlich, der Irak war eines der entwickelsten Länder überhaupt in der Region. Das ist eine Schande.
Sie sprechen da ein Kapitel an, auf das wir jetzt auch nochmal kommen wollten, jetzt wirklich zum Schluss unseres Interviews, nämlich die verseuchten Gebiete, radioaktiv verseuchten Gebiete durch die uranangereicherte Munition. Werden da eigentlich irgendwelche Anstalten genommen, dieses Gebiet wieder zu säubern?
Das Interessante ist, dass jetzt zum ersten Mal die irakische Regierung bei den Vereinten Nationen einen Bericht vorgelegt hat, wo sie das fordert. Das war Thema bei der letzten UNO-Vollversammlung im Dezember letzten Jahres. Da hat der Irak einen Bericht abgegeben, hat gesagt, wir haben mindestens 40 schwer verseuchte Gebiete, die auch abgesperrt sind für die Öffentlichkeit im ganzen Land, wo verstrahlter Kriegsschrott ist, die gesäubert werden müssten. Und dafür wollen wir Unterstützung haben, finanzielle Unterstützung, Unterstützung von Experten, die uns darin beraten. Denn die Entseuchung von solchem Material ist machbar, aber die Entsorgung verseuchten Materials und selbst also die Entsorgung ist sehr schwierig, das Problem haben wir ja hier auch, die Entsorgung von Atommüll, das ist im Grunde das gleiche Problem auf diesen ehemaligen Schlachtfeldern, und das ist unglaublich teuer. Und die Iraker haben, wie gesagt, diese Resolution eingereicht in den Vereinten Nationen, wo also die UNO entscheidet, dass den Ländern, die damit von betroffen sind, also der Irak, auch Afghanistan zum Beispiel, möglicherweise auch Teile Palästinas, Libyen wahrscheinlich auch, dass diese Länder internationale Hilfe bekommen bei der Entsorgung. Und von den, wir haben 193 Mitgliedstaaten bei den Vereinten Nationen, wenn ich mich recht entsinne, war es so, dass bei der Vollversammlung 150 Staaten dieser Resolution zugestimmt haben. Also die überwiegende Mehrheit. 27 Staaten, darunter auch Deutschland, haben sich enthalten. Es waren nicht alle anwesend offensichtlich. 27 haben sich enthalten und 4 Staaten haben dagegen gestimmt. Das waren die USA, Großbritannien, Frankreich und Israel. Das heißt, das sind Länder, die vermutlich diese Munition weiterhin anwenden oder angewendet haben. Und vermeiden wollen, dass sie regresspflichtig gemacht werden dafür, dass sie diese Munition angewendet haben in anderen Ländern. Das ist natürlich ein Skandal, also auch dass die Bundesregierung sich enthalten hat bei dieser Abstimmung mit einer sehr windelweichen Entschuldigung oder Erklärung. Aber 150 Staaten der Welt sind dafür, dass da geholfen wird.
Sie sagen, dass die Gebiete abgesperrt sind. Ich meine, mich an Bildern erinnern zu können, wo kleine Kinder auf zerschossenen Panzern, dafür braucht man ja diese Munition, spielen. Das war mal anders dann anscheinend.
Ja, das hat der Irak auf jeden Fall gemacht in den letzten Jahren, dass sie also diesen Schrott, ich bin auch 2000, also noch vor dem letzten Irakkrieg, also 2001, 2002, hatte ich solchen Schrott gesehen im Südirak, unweit der Grenze zu Kuwait. Und da lag das alles so in der Wüste rum und das haben sie. Also sie haben solche Schrottplätze gemacht, die sie abgeriegelt haben. Und haben also Sachen, die noch in den Städten herumlagen, haben sie also auch dorthin transportiert. Also das ist immerhin schon mal ein Fortschritt zu vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Aber das Problem ist einfach, dass in der ganzen Zeit, wo das herumgelegen hat, dieser Schrott auch irgendwie weiterverwertet worden ist. Die Menschen haben ja teilweise gar nicht gewusst, womit sie es da zu tun haben. Da sind also, die haben ja alles wiederverwertet, was sie hatten. Also vor allen Dingen während der Zeit der Sanktionen haben sie also diesen Militärschrott in eine Fabrik gebracht, haben daraus Krankenhausbetten gemacht oder Tische für Schulen und haben irgendwelche Schüsseln daraus gemacht, die sie dann hinterher auf den Märkten verkauft haben. Also das heißt, es ist im Grunde weit verbreitet. Es gibt Beispiele, dass Jordanien bestimmte Lieferungen aus dem Irak zurückgeschickt hat, weil sie haben einen Scanner an der Grenze und haben festgestellt, dass das Material, also die Gegenstände, die da geliefert wurden, waren radioaktiv verseucht. Und dann haben sie sie zurückgeschickt in den Irak.
Jetzt werden ja wieder Luftangriffe geflogen. Wird jetzt wenigstens auf diese uranangereicherte Munition verzichtet, oder?
Ein Sprecher der amerikanischen Streitkräfte hat auf Anfragen eines Kollegen gesagt, sie setzen sie nicht ein.